Heiland, der König, ist da. Halleluja. Und er ist mitten unter uns. Er lebt. Jesus ist auferstanden. Deshalb, wir können Ostern, Weihnachten, Pfingsten alles an einem Tag feiern. Und Advent natürlich auch. Verstehst du alles? Denn wir wissen, die Gegenwart Gottes ist da. Preis dem Herrn. Mein Thema heute ist, wie Gott unser Leben verändert. Aber zuerst einmal lade ich euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Mittwoch wird das Thema sein, Gott wurde Mensch. Und wie er das angestellt hat. Wie er das gemacht hat. Verstehst du? Und dass er gerade Bethlehem rausgesucht hat und nicht in Nazareth, wo Maria und Josef lebten. Da ist so vieles Fragliches und Mystisches und ja, Magisches sogar auch. Wie ist das alles so passiert? Gott wurde Mensch. Und Jahrtausend vorher angekündigt und es passiert. Gottes Wort ist wahr und es geht in Erfüllung. Freitag wird das Thema sein, Gott wirkt im richtigen Moment, just in time. Wenn es du brauchst, wenn es Not ist, Not am Mann, wenn die Situation leer ist oder wenn es nichts läuft, wenn nichts passiert, Gott kommt im richtigen Moment. Immer eine Minute vor 12. Du kannst Gift drauf nehmen. Gott ist pünktlich, kommt nicht zu spät und kommt auch nicht zu früh. Das ist der Herr. Halleluja. Dann am Samstag ein gutes Thema, Jesus versteht uns. Dich versteht wahrscheinlich kein Mensch, weil du zu kompliziert bist. Du bist ja ein Geheimnis, jeder Mensch ist ein Geheimnis und er hat so viele Geheimnisse in sich. Und aber der Herr versteht dich. Warum? Weil er in dir drin steckt. Er ist in uns. Und das ist die Botschaft, was ich die letzten Tage hier versucht rüberzubringen. Gott ist in uns. Deshalb, er kann uns von innen her fühlen. Er kann uns von innen her verstehen. Er kann uns von innen her helfen. Nicht nur von außen. Viele Leute erwarten Hilfe von außen. Die Hilfe von außen, die wird nicht funktionieren. Weißt du, außen, da versucht man uns zu verändern, uns umzumogeln und. Aber der Herr verändert uns von innen. Soll ich euch was sagen? Unser Heiland ist ein Franzose. Warum? Ich habe Citroën gefahren und auch Renaults und andere französische Marken. Äußerlich sind die Autos gar nicht so hübsch und schön, weißt? Aber die Franzosen, das hat man mir gesagt, die bauen die Autos von innen nach außen. Und der Herr Jesus baut unser Leben von innen nach außen. Halleluja. Er ist wie die Franzosen, ja. Und da passiert am meisten. Wenn du innen drin nicht fit bist, wenn du innen nicht funktionierst, dann nützt die ganze äußere Schönheit oder Gesundheit und was weiß ich alles überhaupt nicht. Von innen werden wir erneuert. Und das ist auch das Thema, wo ich hier heute Morgen einsteigen werde. Noch nächsten Sonntag kündige ich doch an. Nächsten Sonntag werden wir das Thema behandeln. Wir werden von Gott getragen. Getragen. Nicht von Menschen, sondern von Gott werden wir getragen. Von Gott werden wir versorgt und umsorgt. Von Gott werden wir, ja, geleitet und geführt. Lob und Dank. Halleluja. Und mit uns geht es dann aufwärts. Hinauf zum Mond, hinauf zum Saturn, hinauf zu den Planeten oder wie auch immer, so wie dieser Flieger hier auf dem Bild. Es geht aufwärts, wenn wir auf den Herrn schauen. Und die auf den Herrn hoffen, die kriegen neue Kraft und sie fahren auf wie Adler. Wir haben jetzt die letzte Woche Adler gehabt, wie der fliegt, verstehst du, je mehr Hindernis, Widerstand ist, je mehr Gegenwind ist, desto höher kommt der Adler. Und genau so auch, wenn du dich auf den Herrn verlässt, du kriegst neue Kraft und läufst und wirst nicht müde. Preis Gott. Wie verändert Gott unser Leben? Das ist eine gute Frage und gut, dass du fragst. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie hat er mich verändert? Ich möchte von mir ausgehen. Und wie verändert er die Menschen? Und er verändert von innen zuerst einmal. Aber zuerst mal Advent. Ich will ein paar Gedanken zu Advent sagen. Jesus ist gekommen. Er kommt erst, um seine Gemeinde, seine Braut, seine Kinder heimzuholen, aber er ist schon mitten unter uns. Er ist gegenwärtig. Wo zwei oder drei zusammenkommen, da müssen nicht 3000 da sein. Es reichen schon drei Leute, die hier im Namen Jesus zusammenkommen, dann ist er da. Jesus kommt. Und warum ist Jesus gekommen damals? Und warum kommt Jesus in unsere Mitte? Warum kommt Jesus wieder? Darüber nur ein paar Gedanken ganz schnell. Er kommt, um die Mächtigen von ihren Thronen zu stürzen. Die Mächtigen, was es auch immer sind, die möchte gerne Könige und Präsidenten und Kanzler und was weiß ich, wir schaffen das, wir machen das, yes, wir kennen. Verstehst? Die stürzen alle vom Thron, die ganzen hohen Priester. Er kommt um die ganzen machtbesessenen Leute, die denken, wir können das und wir schaffen das, wir machen das, wir verändern das, von ihren Thronen zu stürzen. Das Gebet der Mutter Maria wird erhört durch Jesus Christus. Und weißt du, was sie gebetet hat? Oh Gott, du siehst die Niedrigkeit deiner Magd. Du siehst, wir sind nichts, wir sind wenig, wir sind klein, wir sind arm, wir sind jung, wir sind dumm. Aber du, Herr, kommst und stürzt die Mächtigen von ihren Thronen. Und das hat der Heiland getan. der hat den hohen Priestern, den Pilatus, den Herodes zur Schau gestellt. Ihr könnt mich kreuzigen. Aber ihr könnt, mehr könnt ihr auch nicht. Ihr könnt das Grab versiegeln und sagen, da wird dieser Stein nicht weggerollt. Aber was passiert? Von innen steht der Herr auf. Und von innen fliegt der Stein weg. Und als die Frauen zum Grabe kommen, ist alles schon erledigt. Und zwar von innen her. Und im Grab, das große Wunder, was passiert ist, bei der Auferstehung und Ostern, ist, dass das war alles sauber und ordentlich. Der Herr war ordentlich, verstehst du, zusammengelegt und die Engel haben gesorgt und der Herr stand auf. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott geht seinen Weg. Und er kommt, Jesus kommt, um die Gewaltherrscher, die Tyrannen, die Diktatoren und so weiter von ihren Thronen zu stürzen. Sein Kommen ist die größte Revolution aller Zeiten. Der Herodes wütet, als er hört, er ist von diesen Weisen betrogen und sie kommen nicht und erzählen ihm nicht, wo dieser Messias geboren werden sollte. Dann tötet er mehr als 2000 Knaben in und um Bethlehem herum. Also die Ankunft Jesu ist kein Spaziergang, kein Vergnügen und keine glückliche Zeit, sondern da kommt eine Schwierigkeit. Weißt du, stille Zeit, wir nennen die Adventszeit stille Zeit, aber so still ist die gar nicht gewesen damals, als Jesus kam. Er kam, um sein Reich aufzurichten und wenn Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Halleluja! Preis dem Herrn! Wenn Jesus in unserem Leben hineinkommt, da steht die Welt Kopf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist und bei dir war, aber da stehen die Leute, sind verrückt. Was ist? Weißt du, du kannst an Gott glauben, da wird sich kein Teufel aufregen. Aber fang an zu sagen, ich glaube an Jesus und dann gehen gleich die Jalousien runter. Weißt du, wenn Jesus kommt, da bleibt nichts, wie es ist. Da wird es aufgeräumt, da wird Großputz gemacht. Denk an Zachäus, als Jesus in das Leben vom Zachäus hineinkam. Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, der weiß es nicht einmal alles, wo er noch Schulden hat und wen er übers Ohr gehauen hat und über den Tisch gezogen hat, das weiß er gar nicht. Und wenn ich jemanden betrogen habe, der fängt schon bei den Finanzen an, seine Finanzen zu regeln. Da, wo Jesus kommt, wo er in uns wohnt, da werden wir von innen nach außen verändert. Französisch. Halleluja. Lob und Dank. Von innen nach außen. Unser Leben wird von innen her erneuert, umgebaut, umgeformt. Da wird so vieles weggenommen und abgehakt und erledigt. Unsere Seele und unser Geist werden verändert. Und ich sag dir, wie Gott uns verändert. Plötzlich, du hast eine ganz andere Denkweise. Hast was auf ganz was anderen Appetit. Ganz andere Freuden, ganz andere Wünsche, ganz andere Einstellung. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, dann hast du plötzlich ganz andere Ziele. Ach, das könnt ihr behalten. Brauche ich nicht. Ich lebe da drüben, ich stehe da drüber. Ich hab nicht nötig. Das könnt ihr auch nehmen und das könnt ihr auch noch nehmen. Ich habe eine Heimat in der himmlischen Höhe, in der himmlischen Welt, bei Gott. Wenn Jesus in unser Leben kommt, da verändert sich so viel. Unsere Sinne, unsere Gefühle, unsere Träume, unsere Visionen. Plötzlich haben wir ein so hohes Ziel. Wir wollen weit hinaus ins Universum, in die Welt Gottes, weit hinaus. Wenn Jesus und der Heilige Geist in unser Leben kommen, dann wacht es plötzlich alles auf in uns. Ich weiß nicht, ob du das alles so mitbekommen hast. Manche sind in der Gemeinde und sagen, Halleluja, Lob und Dank, der Herr ist gut. Amen. Nein, wir müssen Veränderung erleben, dass wir nach Hause gehen und nicht mehr dieselben sind. Innerlich umgekrempelt. Weißt du, da wachst du plötzlich auf. In deinem Leben wird lebendig. Es ist genauso, wie es nach dem kalten Winter, alles ist verfroren, alles ist abgestorben und jetzt kommt Frühling, die ersten Sonnenstrahlen und plötzlich, da sprießt es. Die Natur wacht auf aus dem Winterschlaf. Das ist Erweckung, das ist wie Gott in unser Leben hineinkommt. Plötzlich ist überall Frühling, du bist wieder ganz neu verliebt mit Gott und dieser Welt. Weißt du, du bist so ergriffen, ist so etwa in der Form, damit wir das verstehen, was ich meine. Als wenn du einen Schicksalsschlag erlebst, wenn jemand stirbt und was weiß ich, jemand verunglückt, plötzlich bist du so, ja, plötzlich ist alles anders. Wenn einer nicht mehr da ist, ist alles anders. Die Welt ist anders. Und genauso ist, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, da ist plötzlich jemand anders in dein Leben. Da ist der Euro nur noch 50 Cent wert. Überleg einmal. Ist so, als wenn ein Kind jetzt in eine Familie hineingeboren wird. Oder anders. dein Leben wird total verändert. Ich weiß nicht, wenn du ein armer Tropf gewesen bist, bis jetzt nichts gehabt hast und immer sparen musstest und plötzlich hast du einen Lottogewinn. Plötzlich bist du ein Millionär. Und jetzt kannst du in großen Zügen das Geld ausgeben, einkaufen, wie du Lust hast, verreisen, was du vorher alles nicht konntest. Jetzt kannst du plötzlich nach diesem Gewinn alles tun, was du vorher für unmöglich hielst. Und so ist auch, wenn Gott in unser Leben hineinkommt, plötzlich verändert sich da alles. Da stimmt alles nicht, da steht alles Kopf. Das ist eine Begegnung. Eine Begegnung kann einen Menschen verändern. Eine Predigt. Und wie viele Briefe und wie viele Anrufe habe ich in den letzten Jahren bekommen? Leute, wo Jahre, Jahrzehnte schon mir aus den Augen, aus dem Sinn sind, plötzlich schreiben sie, ich bin durch deine Predigt, damals weißt du noch, wie das passiert ist, zum Glauben an Jesus gekommen. Vieles habe ich gar nicht so registriert. Weißt, man müsste jeden Augenblick ein Buch führen, aber da habe ich nicht so viel Papier. Das alles aufzuschreiben und so aufzulisten. Weißt du, immer so Berichte schreiben. Wir werden in der Ewigkeit genug Berichte bekommen, wo die Leute dann aufstehen und sagen, Pastor, ich bin durch deinen Dienst gesegnet worden. Jetzt bei der Beerdigung von meiner Frau, da kommt eine Frau und sagt, kennst du mich noch? Ich sage, nee, ich kenne dich nicht, wer bist du? Ja, ich komme aus Süddeutschland und so weiter. Weißt du noch, ich war in einer Kinderfreizeit oder Teenagerfreizeit, du hast uns getauft oder in deiner Freizeit habe ich den Heiligen Geist bekommen und habe mich bekehrt. Ich habe gesagt, toll, und jetzt hast du ausgehauen, bis jetzt. Ja, und ist extra zur Beerdigung gekommen. Ja. Wohl, bitte. Ja, verstehst du, und so weiter. Und plötzlich ist eine Frau, hat einen richtigen Mann gekriegt und ja, und er ist ein Missionar, arbeitet im Reich Gottes. Und du siehst, wie Gott arbeitet. Da vergehen Jahre, da fließt sehr viel Wasser vom Berg, aber Gott ist am Plan. Und diese ganzen Berichte, also weißt du, es ist schön zu hören, es freut mich immer, wenn ich weiß, Gott hat was Gutes getan, Gott hat Gnade geschenkt, Gott hat hier geholfen. Und wir beten zum Beispiel für irgendjemanden, was nur zufällig. Aber da verändert sich das Leben eines Menschen. Nur durch ein Gebet, eine Entscheidung kann ein Leben verändern. Eine ganz kleine Entscheidung. Du stimmst für den Herrn und du bist für den Herrn und plötzlich übernimmt Gott die Kontrolle. Und zwar von innen. Und führt dich und leitet dich. Oft sind Fragen so, du hast eine Frage, dich was rumgetrieben, dich was beschäftigt, was bewegt und das hat auch dein Leben entscheidend verändert. Oder du bist mit etwas unzufrieden gewesen. Wie verändert Gott mein Leben? Ach, das, ist das wirklich alles? Nur Geld haben, nur Arbeit haben, Karriere machen und nur ja etwas erreichen, dass ich sagen kann, nachher auf dem Grabstein, das steht das und das, verstehst du? So viele, die meisten Leute, wenn du auf den Friedhof gehst, verstehst du, wer interessiert, dass er Doktor, Professor war, Arzt war, dass er, was weiß ich, höchstens großer Entdecker, da steht, hier ruht David Livingstone, verstehst du, oder was weiß ich, ein großer Forscher oder Missionar, von denen weiß es auch gar nicht. Aber irgendjemand hat dich motiviert, dich angespornt, dich inspiriert. Wie arbeitet Gott? Gott benutzt immer Menschen in unserer Umgebung. Ich darf eines sagen, Gott ist der beste Pädagoge, der beste Lehrer, der beste Erzieher, das ist der liebe Gott selber. Er erzieht die Menschen und er ist der Töpfer und wir sind nur der Ton. Er formt uns und modelliert uns. Er erzieht uns und jetzt pass auf, wie verändert Gott? Durch Zulassung. Gott erlaubt, dass ein blödes Ding passiert. Dass dich jemand anrempelt, dass dich jemand anspricht, dass dir jemand so einen Zettel in der Hand drückt und sagt, möchte, darf ich sie einladen? Du weißt doch nicht einmal wozu. Aber das verändert dein Denken und deine Einstellung. So, er erlaubt unheimlich viel in deinem Leben, bis dies und jenes passiert und bis du so weit kommst. Und du denkst jetzt habe ich Jesus erlebt, Halleluja. Das ist nur der Anfang, das ist nur A. Du hast das A gelernt. Ich werde nicht vergessen, als ich in der Schule war, in der ersten Klasse, die ersten paar Wochen, ich habe O schreiben können. Und habe gesagt, Mama, ich kann schon O schreiben. Und dann habe ich den zweiten Buchstaben noch gelernt, T. Und dann habe ich O und T geschrieben. Und dann habe ich nochmals T geschrieben. Dann noch, und frage ich die Mutter, Mutti, was habe ich hier geschrieben? Du hast Otto geschrieben. Ich war so begeistert, dass ich jetzt plötzlich schreiben kann. Ich habe nur zwei Buchstaben gelernt. Nur zwei Buchstaben. Und mit diesen zwei Buchstaben fing ich an, Otto. Und dann hat meine Mutter noch weiter gelehrt, du musst noch andere Buchstaben lernen, das ist nicht alles. Dann schreibst du A und U und diese ganzen Buchstaben und so weiter. Da konnte ich plötzlich Auto schreiben.
Was? Da war ich erstaunt, verblüfft. Und so ist, wie Gott uns erzieht. Durch kleine Sachen, durch kleine Dinge. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Wie erzieht uns der Herrgott, der lebendige Gott, durch Fehler, Pannen und Pleiten? Wenn du das nicht glaubst, du zahlst in deinem Leben Haufen Lehrgeld. Verbrenn dich mal an der Platte deine Finger. Und da wirst du nie mehr die Platte berühren. Verstehst du? Du wirst einen Umweg um diese Platte machen. Er erlaubt uns, indem wir Fehlentscheidungen treffen. Gott ist so großzügig. Sagt, mach's. Wenn du es willst, tu das. Geh doch deinen Weg. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Such. Und du wirst wieder zurückkommen. So wie diese Eleonore von Reuss in ihrem Lied schreibt, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Ich habe so viel gesehen. Aber hier, das Vakuum konnte niemand ausfüllen. Ich habe wie ein Staubsauger alles aufgesagt, alles in mir aufgenommen. Ich wollte alles haben und je mehr ich dachte, was ich habe, desto weniger hatte ich mehr am Schluss. Und dann, es gibt eine Ruhe. Es gibt Frieden in Jesus Christus. Und da kommt man wieder zurück. Wir werden verändert durch Erfahrungen, durch Fehler, durch Belehrungen, durch Predigten, durch Ängste. Ich habe Angst. Verstehst du? Deine Angst ist auch ein Lehrmeister. Oder Krankheiten. So viele Menschen würden nie zu Gott kommen. Vergiss es, wenn sie nicht krank werden würden, Krebs nicht bekommen würden, arm nicht werden würden. Weißt, sie würden zu Gott gar nicht kommen. Aber jetzt, ich habe ein Problem. Und gerade durch dieses eine Problem kommen wir zum Herrn. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Das ist, wo die Leute Gott erleben. Leider Gottes vergessen viele Menschen. Sie haben Gott erlebt, Gott hat geholfen. Und dann gehen sie wieder in die Welt. Danke, Herr, das war wunderbar. Und jetzt nach mir die Sintflut. Aber Gott will, dass wir dankbar bleiben. Wir haben in der Geschichte die 10 Aussätzige, die wurden geheilt. Alle 10. Alle 10, sie gehen zum Priester und sie zeigen sich dem Priester und der Priester sagt, ihr seid okay. Und nur einer kam zurück und dankte dem Herrn Jesus. Du siehst also, der Erfolg Gottes ist 1:10. Weißt du, Gott heilt 10 Leute und nur einer kommt zurück zu ihm und bleibt bei ihm und folgt ihm. Wenn ihr dann denkt, wie viele Leute haben sich schon so bekehrt und sind zum Glauben gekommen. Da sind so viele. Und nur 10 Leute bekehren sich und dann einer kommt zurück und sagt, Herr, ich mache mit dir mit. Und dann, nicht einmal der ist fest. Selbst nicht einmal der ist fest. Denk nur dran. Gott verändert uns durch Verluste, durch Leid. Du verlierst etwas und sagst, oh Gott, was ist das? Ihr habt gearbeitet, gekämpft, geschuftet, gespart. Durch Leid, durch Trübsal. Das ist ein anderes Wort, ein bisschen so altmodisch, aber wir machen alle Schwierigkeiten durch. Und Gott erzieht uns durch Schwierigkeiten. Not lehrt beten. Dann brauchst du keinen Unterricht, wie lerne ich beten oder Gebetsschule. Weißt du, wenn du Gott bittest, Herr, lehre mich beten, weißt du, was der liebe Gott macht? Der schickt dich in die Wüste, kriegst Hungersnot oder bekommst Hungersnot oder das Wasser wird knapp. Durch Schwierigkeiten werden wir von Gott verändert, umgekrempelt. Unsere Umwelt prägt uns. Nicht nur die Schule, nicht nur das Elternhaus, unsere Umwelt. Das ist eine Lebensaufgabe. Verstehst du, du lebst und du lernst jeden Tag was Neues. Ich habe diese Tage eine interessante Nachricht bekommen. Die Engländer, die Universität in London hat festgestellt, geprüft, tausende von Leuten und die Leute befragt über Lügen. Und die Wissenschaftler haben festgestellt, ein Mensch lügt 200 Mal am Tag. Verstehst du? Wenn du jetzt die Menschen anguckst, Christen, Nicht-Christen, auch Notlügen, verstehst du? 200 Mal wird gelogen am Tag. Du bist mit lauter Lügner umgeben. Denk nur dran, lauter Lügner, 200 Leute, so vielen Leuten begegnest du nicht einmal am Tag, manchmal. So, 200 Mal werden die Leute belogen. Und du lernst auch so durch Lügen, durch Unaufrichtigkeit, durch Enttäuschung. Also, ich kann mich auf niemanden verlassen. Wenn die 200 Leute mich jetzt umgeben und mich so belügen nach Strich und Faden, wem soll ich noch glauben? Dem Pfarrer? Den Geschwistern? Den Heiligen? Selbst die Heiligen lügen? Selbst wenn die nicht wissen, dass sie lügen, lügen sie. Verstehst? Oft erzählen wir Sachen und das denken, das ist die reine Wahrheit. Und das ist eine reine Lüge. Ich denke mal an Thomas von Aquin. Er schreibt eine Doktorarbeit. Ein Doktor gab es damals nicht, aber seine Ausarbeitung dem Papst über den Heiligen Geist, die Trinität. Und als er dann dieses Papier, dieses Ergebnis dem Papst vorlegt, fällt er rückwärts in Ohnmacht. Die denken, der ist gestorben. Und dann steht er auf und dann sagt er der Gegenwart vom Papst, als er diese Arbeit abgegeben hat, alles ist Stroh. Und von dem Moment hat er nichts mehr geschrieben und auch nichts mehr gesagt. Alles ist Stroh. Da lernst du plötzlich, weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, im Koma bist, wenn du dein Bewusstsein verlierst oder was auch immer ist, merkst du, das ist alles nur Plunder, was da erzählt wird. Alles nur Lüge. Alles ist Stroh. Selbst wenn so ein Thomas von Aquin, der ein wunderbares Andachtsbuch geschrieben hat, was auch unsere Geschwister manchmal lesen, ja, verstehst du, da merkst du, wenn du genau hinguckst, alles ist Stroh. Du kämpfst, du ringst, du arbeitest, du ja, bockst dich durch. Alles ist Stroh. Wie erzieht uns Gott? Wie verändert Gott uns mit unserer Erlösung? Und ich sag dir, überleg dir, bevor du dich bekehrst, reiflich, willst du dich bekehren überhaupt? Bist du bereit, dich zu bekehren? Bist du bereit für ein neues Leben mit Gott? Überleg dir reiflich. Nicht nur, wer will Jesus nachfolgen? Was? Es geht darum. Plötzlich kommt der Herr Jesus und sagt, verkaufe alles, was du hast. Du gibst den Armen und komm und folge mir nach. Oder die ganze Berufung der Jünger. Also ich möchte sagen, seid vorsichtig, Gott große Versprechungen zu machen. Er nimmt dich bei Wort. Und wenn du ein Gelübde machst, hör auf, denn du musst das Gelübde bezahlen. Und wenn du nicht bezahlst, dann kommt der Herr und zieht dich und sagt, du, komm mal her, ich habe dir geholfen. Ich stand dir zur Seite. Ich habe dir was gegeben. Und du hast mir was versprochen. Wo ist das? Wenn du mich errettest, Gott, wenn du mir hilfst, dann will ich dir dienen. Jetzt bitte, fang an. So, mit unserer Erlösung kommen gewaltige Veränderungen. Also, ich habe gar nicht gewusst, als ich Christ wurde, was auf mich alles zukommt, was mir alles blüht, was der liebe Gott alles von mir erwartet. Ich war entsetzt. Und ich bin Gott so dankbar. Wie verändert Gott einen? Ich war dem Heiland so dankbar, dass er nicht alles auf einmal bei mir umgekrempelt hat. Mal das, nächste Woche das andere. Und dann erzählt der Pastor in der Predigt was anders. Oder wieder und so weiter. Dann wieder eine Veränderung. Naja, das ist wirklich wahr so. Verstehst du? Und so geht Stück für Stück. Die Erlösung ist ein Prozess. Und Gott verändert uns in einem Prozess. Da wirst du in die Pfanne gehauen, kommst in den Feuerofen, der 7-mal heißer ist. Dann wirst du in die Wüste geschickt. Dann sollen die Raben dich versorgen. Dann soll die Witwe dich versorgen. Ach, was weiß ich. So sieht das Leben aus. Gott will uns verändern. Und zwar von innen her. Weißt du, von außen da arbeiten die Leute, die kneifen dich, die piesacken dich, die bedrängen dich, die bestürmen dich, die betteln dich an. Dann musst du sagen, bin ich in einer Bank, bin ich in einem Hotel, bin ich was weiß ich, was. Weißt du, was die Leute von einem immer wollen? Aber dann kommt es von innen heraus. Und Gott verändert uns von innen. Er verändert unseren Geist, nicht nur den Körper. Der Körper ist ganz schnell repariert. Neue Hand, neue Prothese und das läuft schon weiter. Aber von innen diese Veränderungen, Geschwister, die sind so massiv. Dein Charakter. Jeder, der zum Heiland kommt, kommt als ein Stoffel zum Herrn Jesus. Entschuldigung, aber so ist es. Verborgen, verstockt und wie auch immer. Deine Persönlichkeit wird verändert, dass du plötzlich Ja ist Ja und das Nein ist Nein für dich. Du hast plötzlich Charakter. Deine Einstellungen werden verändert. Das ist, wo Gott arbeitet. Morgen das und übermorgen jenes. Dann die meisten Christen, die hier zu uns gläubig, in unserer Gemeinde gläubig geworden sind, die kamen aus der Esoterik oder kommen aus der Esoterik. Da ist so viel Mist, was sie dort geschluckt haben. Die müssen zuerst mal entgiftet werden, entseucht werden. Die müssen eigentlich zuerst mal in die Quarantäne. Deshalb wundern sich viele, warum gebraucht mich der liebe Gott nicht? Warum habe ich kein Amt, keine Aufgabe, keinen Dienst? Ja, zuerst musst du entseucht, entgiftet werden. Von Horoskopen, von Wahrsagerei, von irgendwelchen Besprechungen, von irgendwelchen Geistheilungen. Und dann kommst du nach Hause, dann siehst du, Mensch, dann an irgendein okkultes Zeichen, dort hängt ein okkultes Zeichen noch, und das ist nicht koscher. Wir haben hier in der Gemeinde eine Schwester gehabt, die hat einen Container bestellt, um den ganzen okkulten Mist zu entsorgen. Verstehst du? Das ist Erlösung. Das verändert Gott. Dann nimmst du sie in der Hand und du sagst, nee, das ist auch nichts. Jemand anders, die kamen über Scientologie zu uns und so weiter. Und was glaubt die, wie viel Schund, wie viel Kurse und Lektion diese Frau in den Mülleimer schmeißen musste. Und dieses Buch Dianetik, so einen dicken Schinken da, verstehst du, den musste sie auch entsorgen. Nicht nur einen, sondern sie hat mehrere, sie hat damit sogar gehandelt und anderen Leuten aufgeschwätzt. Weißt? Und dann müssen die, wenn du verändert werden willst vom Herrn, dann muss noch einiges passieren. Da muss ich sogar bei den Leuten entschuldigen. Leute, ich habe euch falsche Lehren verbreitet. Ich habe euch Unsinn verzapft. Ich habe euch in die Esoterik gebracht. Denkt drüber nach, warum viele Menschen nicht glücklich und froh werden. Die müssen zuerst mal entsündigt werden. Und weißt du, wie Gott die Menschen entsündigt? Wir haben den Propheten Jesaja in seiner Berufungsgeschichte. Da heißt es, Herr, ich kann nicht predigen. Ich bin kein Prediger. Meine Lippen sind unrein. Ich habe so viel Mist gesprochen. Und dann nimmt er Kohlen vom Altar und brennt zuerst mal das Maul aus. Verstehst du? Ja, und das passiert. Kohlen vom Altar. Und ich sag dir, wenn du dich bekehrst, diese Veränderungen, und ich warne euch, ich warne euch. Herr, ich will dir nachfolgen. Wo du hingehst, bin ich auch dabei. Selbst wenn ich mein Leben lassen würde, ich bin dabei. Vergiss, sei nicht so fromm. Sei nicht so fromm. Das waren alle Aposteln so. Thomas, Petrus, der nimmt sogar einen Dolch mit. Heute würde er eine MP mitnehmen oder Karl Lischnokow oder sonst irgendwas. Aber guck mal, diese Lippen, die meisten Leute leiden an Problemen durch ihr Maul. Entschuldigung, das, was sie geredet haben. Leben und Tod liegt auf deiner Zunge. Verstehst? Die haben sich festgelegt. Ich will sterben, bevor ich 40 bin. Ich kenne solche Leute. Und die sind auch gestorben mit 40. Oder knapp 40. Ja. Mein Vater ist mit 40 gestorben. Und mein Großvater starb schon mit 40. Und mir geht's auch nicht besser. Nein, du bist Kind Gottes, du lebst jetzt unter der Gnade und dir geht's perfekt, wenn du Jesus Christus in deinem Leben hast. Da müssen diese ganzen Festlegungen, diese ganzen Flüche gebrochen werden. Du, Erlösung ist kein Spaziergang. Du sollst diese Predigt bis zum Schluss hören. Weißt du, da kriegst du Gänsehaut. Und sag, mein Gott, mein Gott, mein Gott, was ist mit mir los? Ja, das Reich Gottes wird in dir Gestalt gewinnen. Und wir werden umgestaltet und verändert von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Wenn Jesus in dein Leben kommt, Advent, bet nicht so viel. Komm, Herr Jesus, in unser Leben. Nein, da kann noch was Schlimmes passieren bei dir. Verstehst? Da werden sich Dinge verändern. Da kommen plötzlich Sachen hoch, an die du gar nicht mal mehr gedacht hast. Als ich Christ wurde, ich habe mich so erschreckt. Am Anfang dachte ich, oh, der Heiland ist so gut, Halleluja, Halleluja. Plötzlich fangen bei mir die Schraubenschlüssel zu sprechen. Der Hammer fängt an zu predigen, ich bin gestohlen. Da schrauben sie ja, ich traue mir gar nichts mehr, kein Werkzeug mehr in die Hand zu nehmen. Ich habe meine Firma beklaut. Ja, als Christ. Ja, ich habe das nicht klauen genommen, ich nannte das organisieren. Ich habe organisiert. Aber wisst ihr, was passiert ist, als der Herr Jesus in mein Leben kam? Ich habe dann alles zusammengepackt im Kofferraum. Wir haben damals, glaube ich, Opel Kapitän gefahren. So ein großes Auto mit riesigem Kofferraum. Und dann habe ich den Kofferraum voll gehabt mit lauter gestohlenen Sachen. Und ich habe gesagt, lieber Gott, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Und Gott sagt, mach das wieder gut. Wieder gut machen. Weißt du, ist ein Teil der Erlösung. Wieder gut machen. Die meisten Christen hören das nicht mehr. Glaub an den Herrn und du hast den Sieg. Nein, wir müssen anfangen, Dinge wieder gut zu machen, Geschwister. Da, wo wir schwarz gefahren sind, die Fahrkarten kaufen und bezahlen und was weiß ich, wie auch immer. Da ist so viel Mist. Ja. Und weißt du, was bei mir war? Ich konnte nichts mehr machen. Dann bin ich zu meinem Chef gefahren, habe ihn zu Hause dreimal Anlauf genommen, bis ich einfach die Klingel mal drücken konnte. Ich war nicht fähig, der Teufel hat mich blockiert. Dann wirst du entlassen, dann wirst du da vors Gericht gestellt, was weiß ich da. Alles Mögliche habe ich mir ausgedacht, was da passieren könnte. Und dann eigentlich habe ich gesagt, lieber Gott, ich will reinen Tisch machen. Das ist Erlösung. So verändert Gott. Und dann drücke ich und dann kommt er rein. Ja, Herr, tut es, was kann ich für Sie tun? So hat er immer geredet. Was kann ich für Sie tun? Also Sie müssen zum Auto kommen, ich will Ihnen was zeigen. Und dann kommt er zu meinem Wagen, hat zuerst mal das Auto bewundert, das ist ein tolles Auto, Federung wunderbar und so weiter. Die Federung hing ein bisschen durch, verstehst du, weil er so festgeladen war. Weiß ich noch wie heute. Und dann mache ich auf. Dann sagt er, das sind alles unsere Werkzeuge aus unserer Firma. Ja, ich habe gesagt, das ist es. Ich bin jetzt Christ geworden und ich möchte einen reinen Tisch machen, ich möchte die Dinge in Ordnung bringen. Ich weiß nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Dann hat er angeguckt, die Flex und das gibst du deine Arbeit an der Theke dann nachher ab, in der Werkzeugausgabe. So ein paar Sachen muss ich abgeben und das andere können sie behalten. Du, ich bin nur weitergefahren, habe gebetet, gedankt. Oh Gott, eine Last ist von mir verschwunden. Und ich sage euch, Lasten verschwinden, nicht nur wenn du betest, sondern wenn du die Dinge wieder gut machst. Lasten verschwinden. Mach die Dinge gut in deinem Leben, egal was es ist. Und da kommt auch Erweckung. Ich predige so etwas in Stuttgart in unserer ersten Teestube und da plötzlich steht in der Zeitung, ich weiß nicht, was hier in der Vogelsangstraße Stuttgart-West los ist, in der Jesus Center, in dieser christlichen Teestube, da kommen so viele Leute aus dieser Teestube, die bezahlen die Fahrkarten beim Busunternehmer, die bezahlen das und die bringen das in Ordnung. Da, ein Gastwirt regt sich auf und sagt, ich weiß gar nicht mehr, was mir los ist. Da kam jemand und hat wegen Zechprellerei, hat wieder gut gemacht. Tut, da war Bewegung. Die Zeitung fing an zu schreiben, was ist in Stuttgart los? Weißt du, wir beten um Erweckung. Erweckung muss zuerst mal bei uns beginnen, Leute, in unserem Leben. Wenn Jesus kommt, ist Advent, Halleluja. Da ist was los. Da verändert sich unheimlich viel. Viele haben Angst vor Veränderung. Ich weiß, wie das ist. Mir brauchst nichts erzählen. Verstehst? Ich habe sogar gefastet. Oh, wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe, Gott wird mir Gnade schenken. Herr, hilf mir. Ich war zu feige. Der Herr hat mir nicht Gnade gegeben. Nach dem Fasten, verstehst du? Ich bin wieder heimgefahren, wieder um das Gehöft da rumgefahren, bis ich einfach gesagt habe, jetzt mache ich die Augen zu auf Gedeih und Verderben. Da kann mich totschlagen, wenn er will. Verstehst? Und dann drücke ich. Und dann, was kann ich für sie tun? Und er hat sehr viel für mich getan. Glaub mir, der hat sehr viel getan. Der hat mich entlastet. 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 Wie viele haben so organisiert und mitgehen lassen und was weiß ich? Viele haben Angst. Vor allem das Establishment. Die besseren Kreise. Du glaubst gar nicht, wie verlogen und verstohlen die sind. Die besseren Kreise. Diese ganzen Snobbys hin und her. Weißt du, plötzlich bist du Christ und plötzlich fängt der Heiland an dir zu arbeiten und du fängst an zu wachsen, dich zu entwickeln und alles, was lebt, wächst. Geht vorwärts, nie rückwärts. Alles, was lebt, geht immer vorwärts. Viele müssen aus dieser frommen Hängematte raus, aus diesen Gewohnheiten, dass es genauso weitergeht wie bisher. Du, bei mir hat sich unheimlich viel verändert, als ich Christ wurde. Und es verändert sich immer noch. Das ist leider das Schlimme dabei. Ich bin immer noch in einem Veränderungsprozess. Der Herr ist wie so ein Schmelzer, der schmelzt an mir, der arbeitet an mir. Und dann sieht er, da sind noch so viele Schlacken. Oh, lieber Gott. Ach, der geht nochmals in den Feuerofen. Noch einmal in die Gießkanne. Noch einmal irgendwie wird er uns weiter. Und Gott arbeitet an uns. Alles verändert sich. Verstehst du? Es gibt so, Einstein hat einmal einen Satz gesagt. Und den möchte ich hier zitieren. Er sagte, es grenzt an Wahnsinn, immer wieder dasselbe zu tun und auf andere Ergebnisse zu warten. Das ist Wahnsinn, verstehst du? Du tust immer das Gleiche, das alte Leier, das alte Lied, verstehst du? Die alte Gewohnheit, die alte Sachen. Und dann erwartest du, dass Veränderung kommt, dass Segen kommt, dass Heilung kommt, dass Gesundheit kommt. Vergiss es. Der Teufel kommt. Nicht der liebe Gott. Alles verändert sich. Verstehst du? Wir müssen Dinge verändern. Und ich bin entsetzt. Weißt du, viele Christen sagen, das macht der Heilige Geist, das macht der Herr, Jesus Christus. Nein. So legt ab die Untugend. Das steht in der Bibel. Der Herr Jesus treibt den Teufel nicht bei mir raus. Das sind Untugenden. Verstehst du? Laster, die ich ablegen muss. Jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ich muss der Heiligung nachjagen. Und ich muss immer auf Christus schauen. Ist das die Wahrheit oder nicht? Die Religion sagt, Gott wird uns schon lieben, wenn wir uns verändern. Und die meisten sind in der falschen Religion. Ob es charismatisch, pfingstlerisch ist oder freikirchlich ist oder was es auch sein mag. Weißt du, Gott wird dich lieben, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und dann denkst du, du veränderst dich. Nein, das Evangelium sagt ganz was anderes. Gottes Liebe verändert uns. Gottes Liebe, du weißt, ich bin von Gott geliebt, von Gott gewollt, von Gott geplant. Seine Liebe verändert uns. Das geistliche Wachstum eines Christen, da siehst du plötzlich, ich habe extra hier diesen Baum gekauft. den will ich nachher bei mir, wenn er fertig ist, wenn Weihnachten vorbei ist, will ich bei mir auf dem Balkon pflanzen. Und nächstes Jahr wird er so groß sein. Und nächstes Jahr bringe ich wieder diesen Baum. Glaub mir das. Ja, der soll wachsen. Ich will sehen, dass so ein Bäumchen wächst. Es fängt alles klein an. So, geistliches Wachstum. Das ist eine Veränderung. Plötzlich kommen neue Zweige, neue Wurzeln. Es geht in die Tiefe oder in die Weite, wie auch immer. Das ist Wachstum. Ich bleib nicht stehen auf einem Punkt. Wenn du Christ wirst, da gibt es riesige, gewaltige Veränderungen. Wie verändert Gott? Das ist mein Thema heute. Weißt du, nicht die Aktivitäten der Gemeinde, was du alles dort machst. Vergiss es. Das ist alles nur äußerliches Blabla. Es ist schön, dass du das machst. Es ist schön, dass du mitarbeitest. Es ist schön, dass du dein Bestes gibst. Aber das verändert dich nicht. Das frustriert dich höchstens noch. Ja, dann glaubt keiner. Weißt du, ich rackle mich ab bis zu Tode. Nein. Weißt du, du wirst nicht verändert, wenn du überall mitmachst und überall dabei bist. Oder dass du viele Bibelverse auswendig kannst und schön beten, reden oder singen kannst. Vergiss, das ist nicht Veränderung. Es ist schön, wenn du deinen Ton halten kannst. Und jeder Mensch, der kann singen, so wie jeder Vogel zwitschern kann, der muss nur anfangen. Lobe den Herrn, meine Seele. Verstehst du? Und plötzlich bist du beim Singen. Und dann bist du nicht nur musikalisch. Ich habe hier in Neukölln, oder glaube ich, Neukölln war das, jemand beerdigt. Und dann frage ich die Leute immer, wenn ich so nicht kirchliche Leute, nicht Leute aus unserer Gemeinde beerdige, ja, was für Hobbys, was für Freuden hat er gehabt? Er war sehr musikalisch. Er war sehr musikalisch. Dann habe ich gedacht, gut, er hat Klavier gespielt. Oder eine Geige, oder eine Gitarre, oder Mandoline, oder was weiß ich, Trompete. Nein, er hat von morgens früh bis abends spät Radio gehört, Musik. Verstehst du? Er war sehr musikalisch. Du bist erst musikalisch, wenn du singst, wenn du lobst, wenn du den Herrn preist. Singt und spielt dem Herrn auf 10 Saiten, 5 hier und 5 dort. Das ist unser Zither. Unser Klavier. So viele denken, wenn ich etwas opfere, oh, ich habe gute Spende gegeben. Weißt du, viele denken, das verändert mich. Gewiss, du löst dich, bei dir passiert es. Und du nimmst an den Gottesdiensten der Gemeinde teil. Das ist wunderbar, Gott segne dich. Aber das ist nicht, was dich verändert. Dich verändert, wenn du nach Hause gehst und sagst, was hat er heute jetzt wieder gepredigt? Was will er denn von mir? Er hat meine Gedanken gelesen. Der sieht, wie ich denke, verstehst du? Und er zeigt sogar auf mich mit dem Finger. Ich habe sogar ein Gerichtsverfahren mal in Laufen bei Heilbronn gehabt. Jemand hat mich angezeigt, ich hätte alles ausgeplaudert, was in seiner Familie als Geschäftsmann alles läuft in der Firma, und hätte noch in der Zeltmission sogar auf ihn mit dem Finger gezeigt. Und er hat geglaubt, seine Frau hat mir alles erzählt. Und ich habe den jetzt gedacht, jetzt muss ich den massieren und bekehren. Das war nicht der Fall. Ich kannte den Mann überhaupt nicht. Aber das ist der Heilige Geist. Weißt du, wenn der Heilige Geist redet und wirkt, dann wirst du plötzlich persönlich erwischt und angesprochen. Wie verändert Gott dich? Nicht durch Titeln und durch Kurse und so weiter. Da erkennst kein Christ, weißt, wenn er Doktor der Theologie ist oder was weiß ich was. Das ist nicht, was dich verändert. Du bist im Kopf, dein Kopf ist aufgeblasen, hast einen Wasserkopf. Bildest dir was ein. Einbildung ist auch eine Bildung. Nein. Wie es weiß, wie Gott verändert? Deine Verhaltensweise, deine Reaktionen, dass du still bist, dass du zuvorkommend bist, dass du, ja, immer Jesus-ähnlicher wirst. Wir haben mit unserer Jugend in Stuttgart eine Aktion gestartet, solche Armbänder verkauft und so weiter, mit ein paar Buchstaben, was würde Jesus tun? WWW und J. Was würde Jesus tun? Und deshalb, wenn du nach Hause gehst, frag Jesus, was würdest du tun? Das ist, was dich verändert. Das ist, was Gott will. Weißt du, wenn jemand zu mir kommt und sagt, der Herr hat mir gezeigt, das und das und so weiter, dann sage ich, was willst du, was fällt dir da ein? Ich werde es nicht annehmen. Aber dann sitze ich zu Hause von einer Seite auf die andere Seite und überlege mal, das könnte doch wahr sein. Und was ist, wenn es wahr ist? Wenn es stimmt? Und ich habe schon solche Fälle erlebt in meinem Leben. Weißt du, zuerst habe ich gesagt, nee. Aber dann zu Hause bin ich vom Herrn umgekrempelt worden. Wie erlöst und bearbeitet und verändert uns Gott? Gut, dass du fragst. Jesus ist das Original Gottes. Er ist das Modell, der Prototyp, nachdem sich alles ausrichten muss. Er ist Gottes Verkörperung. Er ist das Ebenbild Gottes, nicht der Mensch, sondern Jesus ist das Ebenbild Gottes. Obwohl er Gott gleich war, hat er Gott nicht als Raub genommen, Gott gleich zu sein. Er ist das Ideal Gottes. Und deshalb, wenn Menschen kommen, ich konnte mein Ideal nicht verwirklichen. Vergiss es, der hat gar keins gehabt. Und höchstens Jesus war sein Ideal. Ich will streben nach dem Leben, bis dass ich es gewinne. Das ist christliches Leben. Den Willen Gottes tun. In der Norm Gottes hineinpassen. Weißt du, wie Deutsch ist? Wir sind alle so genormt. Wir haben für alles eine Norm. DIN-Norm. Verstehst du? Alles Norm. Und Gott hat auch eine DIN-Norm. Dort ist Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus, das ist der Mensch. Und Christus ist nur ein Titel. Weil Leute beten Christus, Christus, Christus. Das ist nur ein Titel. Genauso wie Doktor, Doktor, Doktor. Professor, Professor, Professor ist nur ein Titel. Christus ist nur ein Titel. Messias. Das kann jeder sagen, ich bin ein Messias, ich bin Christus. Einen Titel bekommt man, wenn man eine Schule besucht hat und einen Abschluss gemacht hat, eine Prüfung bestanden hat. Da kriegt man einen Titel. Und das ist nur eine Bezeichnung, Christus. Christus, Christen sollten wie Christus werden. Und erst in Antiochien, in der Apostelgeschichte, wenn du das liest, erst in Antiochien wurden die Jünger Christen genannt. Zuerst waren sie nur Jünger, die waren bei Jesus in der Schule. Titel. So wie wenn du irgendwo stehst im Museum und da ist ein Titel, was das ist. Der junge David oder was sonst noch. Titel beschreibt das Etikett, was das ist. Aber es ist noch lange nicht gesagt, was es drin ist. Titel, Christus. Du nennst dich Christ, ist auch Christus in dir, in deinem Leben? Das ist die große Frage. Oder bist du ein Heuchler? Du sprichst wie die Schriftgelehrten, wie die Pharisäer. Ich bin Christ. Schimpf dich nicht als Christ, wenn du das nicht bist. Verstehst du? Ich bin Christ. In Antiochien wurden sie Christen genannt, weil sie so lebten wie Christus, so redeten wie Christus, so handelten wie Christus, so verhielten sich wie Christus. Im Guten wie im Schlechten. Sie waren wie Christus. Die wurden gekreuzigt, litten als Märtyrer und die haben den Sieg gehabt, überall in dem Namen des Herrn. Die Person, die du gestern warst, bist du, wenn du Gott begegnet bist, nicht mehr dieselbe. Schon normal nicht. Da verändert sich so viel. Das, was du gestern warst, bist du nicht mehr. Sei doch ganz ehrlich. Weil du glaubst, ich bin immer noch mit der gleichen Frisur. Wir haben eine ganz dumme Angewohnheit zeitlang gehabt. Den Scheitel links und den Scheitel rechts mal. Da kommt doch jemand zu mir und sagt, Bruder, mal tut es bei Ihnen, stimmt was nicht. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, bei mir, wir sind immer noch dasselbe. Ich habe gesagt, was stimmt heute bei mir nicht? Dann, ach, jetzt weiß ich, der Scheitel war auf der anderen Seite. Verstehst? Warum? Ich wollte nur Friseur sparen. Das war alles. Ja, wir wachsen und wir reifen. Wir sind nicht mehr dieselben, Brüder und Schwestern. Wir werden älter. Schon von einem Tag auf den anderen. Wir werden älter. Und das ist schon die natürliche Ordnung. Weißt du, das ist das ganz Natürliche. Du wirst jeden Tag älter. Jeden Tag schwächer. Glaub doch nicht, dass du jeden Tag stärker wirst. Du kannst doch so viel Vitamine und Mineralien schlucken und so viel Fitness mitmachen. Weißt du, die Dinge, die sind da. Das verändert dein Leben. Du bist jeden Tag anders. Wir müssen lediglich diese Dinge nur mit Gelassenheit akzeptieren. Im Spiegel gucken. Oh, ich bin schon älter geworden jetzt. Mei. Bin nicht mehr so schön wie damals. Und so hübsch und so nett. Bin älter. Bin bisschen lackierter. Bisschen verbrannter. Bisschen enttäuschter, frustrierter. Das gehört dazu. Nicht nur, ah ja, wunderbar. Ich bin gereifter. Ich lasse mich nicht so schnell aus der Fassung bringen. Weißt du? Alte Hasen. Die rennen nicht über die Straße, die gucken nach links und nach rechts. Aber die Jungen, die springen und werden überfahren. Alte Hasen. Wir müssen einfach gelassen sein. Wer diese natürliche Ordnung nicht akzeptiert, der wird irre, der wird verrückt. Der verblödet mit der Zeit. Ja, bei mir, der Herr, er macht alles neu. Nein, er macht nicht alles neu. Du wirst jeden Tag erneuert. Du wirst jeden Tag verändert. in das Ebenbild des Sohnes Gottes. Du wirst jeden Tag so und so umgeformt. Wer das nicht akzeptiert, diese göttliche Ordnung, der wird geistig umnachtet. Plötzlich brennt er blind. Halleluja, der Herr ist mit. Der Teufel läuft mit ihm mit. Und er hat es nicht gemerkt. In aller Liebe. Ich möchte nur warnen, Leute, lasst uns erneuern von Tag zu Tag. Wer diese natürliche Ordnung, und ich spreche noch nicht von geistlichen Dingen, von ganz natürlichen, das geht nicht mehr so schnell. Ja? Das Leben geht an einem vorbei. Das Leben kennt keinen Rückwärtsgang. Ob du es glaubst oder nicht. Das Leben hat keinen Rückwärtsgang. Man wird krank, kränklicher, am kränksten und dann stirbt man. Das ist erlaubt der Linke. Auch Christen. Ich werde nie vergessen, und viele Christen gehen auch nicht zum Arzt, wenn sie krank sind. Ich habe in Stuttgart jemanden in der Gemeinde gehabt, weißt du, einen Kriminaloberinspektor sogar, einen ganz gebildeten Menschen, der sogar andere Menschen unter sich hatte. So, und das war gläubig, fanatisch natürlich. Wenn du dich nicht in der Veränderung einfügst, wirst du fanatisch und verrückt. Und ich gehe nicht zum Arzt, der Herr ist mein Arzt. Und hat Blutvergiftung gehabt. Ich habe gesagt, Bruder, geh zum Arzt, man kann noch helfen. Ich weiß noch, also Werner Heukelbach, der mich zum Glauben geführt hat, der hat auch Blutvergiftung gehabt, sein Blut wurde ausgepumpt und kam frisches Blut rein. Nein, der Herr ist mein Arzt, Bruder, aber du hast kein Glauben. Was ist passiert? 3 Wochen später war er tot. Ja? Wir sollen vernünftig sein, vernünftig leben. Man wird krank und dann wird man unbrauchbar. In deiner Erde, was machst du da groß? Kannst du das Gras von unten wachsen sehen? Höre auf, nach dem Warum zu fragen. Warum musste ich sterben? Warum musste der sterben? Warum? Frag dich. Warum? Du fragst dich jedes Mal. Warum musste er mich verlassen? Warum hat er sich von mir getrennt? Warum bin ich da durchgefallen? Warum bin ich gefeuert worden von der Firma? Warum, warum? Frag nicht warum. Diese Fragerei wird nichts bei dir lösen. Frag nicht. Diese Fragerei wird auch nichts verändern. Selbst wenn du die Antwort hättest und ja, bekommen würdest, das würde auch nicht viel dabei bei dir zustande bringen. Wahrscheinlich wirst du dich dabei nicht einmal besser fühlen. Jetzt weiß ich, warum das ist. Ja, was ist es, wenn du weißt, warum dein Knie nicht mehr funktioniert oder kein Geld in der Kasse ist? Das erzeugt womöglich noch mehr Probleme, noch größere Probleme, wenn du dann herausfindest, warum das nicht mehr so funktioniert. Vielleicht wirst du niemals erfahren auch, warum das alles so ist. Und selbst wenn du es tust, ändere das nicht an deinem normalen Lauf der Dinge. Das Leben geht weiter. Das Leben fragt dich nicht. Du musst sagen, was ist mein Ziel? Wofür lebe ich denn? Mein Leben hat andere Ziele. Weißt du, du musst nicht immer fragen, Und immer dich vor Gott beschuldigen. Das Leben ist nicht fair. Nein, mach aus dem Leben etwas. Aus den paar Minuten, wo du zu leben hast. Mein Leben hat nach dem Verlust, nach dem Tod, nach dem Unfall oder sonst was, ja keinen Sinn mehr. Nein, gib deinem Leben einen Sinn nach der Krankheit. Nach der Entlassung. Ach ja, jetzt gehe ich an eine andere Firma. Und wenn nicht, dann, ja, ich werde schon irgendwas finden. Weißt du, so viele Menschen geben sich auf, weil sie nicht mehr weitermachen. Ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt, vor 30 Jahren, was muss heute los sein, weiß ich gar nicht, heute, der hat 150 Bewerbungen geschrieben und meistens hat er gar keine Antwort zurückbekommen. Und irgendwo hat er sich aufgegeben, hat er gesagt, ich mache jetzt etwas anderes und dann ist er auf die Bibelschule gegangen, hat Wort Gottes studiert und das, was er gelernt hat, was er gekonnt hat, das hat er in die Mission nachher eingesetzt, draußen in Nepal, da unten. Verstehst? Da hat er das eingesetzt. Er sagt, wenn die mich hier nicht brauchen, dann gehe ich ins Ausland. Weißt? Aber so viele Leute sagen, ich lege mich fest, ich bleibe hier in Deutschland, ich bin ein Deutscher und ich bleibe ein Deutscher. Ja, aber vielleicht will der liebe Gott dich irgendwo in Afrika haben oder in Asien oder sonst noch. Leg dich nicht so fest. Verändere dich. Ich komme nachher auf einen Punkt. Gib du deinem Leben einen Sinn. Ich muss nicht hier einfach diese unpraktischen Gedanken, was, die wollen mich nicht, die brauchen mich nicht. Für was habe ich studiert? Für was habe ich diese ganzen Diplomas? Ich kann arbeiten. Und der ist bis heute. Und das sind schon 30 Jahre bald her. Du wirst dich früher oder später an deine Veränderung gewöhnen, wenn du dich veränderst. Plötzlich fühlt sich so wohl. Und er hat in Nepal angefangen, er hat geheiratet noch inzwischen, und seine Frau war Mathematiklehrerin, und die haben dann in Nepal, weil ja buddhistisches Land ist und so weiter, darf man nicht missionieren, aber die haben im Hauskreis oder in der Wohnung Hauskreis gemacht, und die Frau hat Englischunterricht gegeben den Leuten dort. Und so haben sie dann über die Bibel geredet, und als Textbuch hat sie die Bibel genommen, so hat sie mir erzählt mal. Weißt, wir können unser Leben sinnvoll einsetzen. Wenn nicht so, dann so. Und du wirst dich gewöhnen. Und wirst mit diesen Gedanken anfreunden. Und sagen, ja, das ist okay, das war der Weg, wie Gott mich führte. Wir sollen realistische Gedanken haben. Und das ist das Leben. Und lass die Dinge los, die dir nichts gebracht haben, nichts bringen, nicht fördern. Das Leben geht weiter. Schau die Natur an. Das wächst weiter, das entwickelt sich weiter. Die Natur kennt kein Zurück. Nur der Tod ist zurück. Die Natur kennt kein Zurück. Wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Wir sind für die Zukunft bestimmt, Brüder und Schwestern. Die Vergangenheit gehört dir nicht mehr. Was? Schau zurück. Weißt du, wenn der liebe Gott wollte, dass du zurückschaust, hätte er dir hinten auch noch zwei Augen gegeben. Oder wenigstens einen Rückspiegel. Nix. Ich sage das immer wieder. In Italien habe ich Autofahren gelernt. Ich habe mich immer gewundert, warum haben die Deutschen ständig Unfall? Die sind immer ständig im Unfall verwickelt. Irgendwo, irgendwie im Unfall verwickelt. Bis ich einen Taxifahrer frage, sag mal, wie fahrt die Italiener, dass ihr keine Unfälle macht? Dann sagen sie, wir gucken nur geradeaus. Links, rechts und hinten interessiert uns nicht. Da musst du selber aufpassen. Und wenn du leben willst, hör mir gut zu, schau nach vorne. Gott ist immer Ist-Zustand. Ich bin der Daseinende Gott, hat er immer gesagt. Deshalb, darum beginne deine Gegenwart so aufzubauen, dass du Prioritäten in deinem Leben setzt. Lukas Kapitel 12, Vers 31. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann werden alle diese Dinge, die du brauchst, die du wünschst und nötig hast, die werden hinzugefügt werden. So heißt es in meiner Übersetzung. Trachte zuerst nach all diesen Dingen, nach dem Reich Gottes. Und dann wirst du das bekommen, was du brauchst, was du dir wünschst, was du bedarfst, was du gerne hättest, was du dir erträumst. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Diese Dinge werden hinzugefügt. Wenn bei dir das Reich Gottes an erster Stelle steht, und deshalb du solltest zuerst mal Prioritäten in deinem Leben setzen, wenn das Reich Gottes an erster Stelle steht, dann ist dir die Versorgung Gottes gesichert. Dann ist die Versorgung Gottes gesichert, dann bekommst du, was du brauchst. Dann werden deine Herzenswünsche perfekt erfüllt. Und Gott wird dich vor Fehlgriffe bewahren. Auch wenn du was falsch machst, wird es ausbügeln. Das macht der liebe Gott. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und er erlaubt, dass du Fehler machst. Setze das Reich Gottes an erster Stelle, und dann wird dir alles Übrige dazugegeben, also nachgeworfen, zufallen, heißt es. In Deutschland gibt es ja die Reichsbürger, hast du vielleicht gehört, weil sie sich was einbilden, die gehören auch zum Deutschen Reich und, weißt du, politisch ein bisschen blem. Aber was ich sagen will, dein Bürgerrecht, das du hast, das ist im Himmel, Halleluja. Du musst nicht Reichsbürger, deutscher Bürger oder amerikanischer Bürger oder sowjetischer Bürger sein oder russischer Bürger sein. Nein, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Gott ist der Geber, der dir alles gibt, was er dir versprochen hat. Das wird kommen, das wird passieren. Das mag vielleicht dir naiv klingen und sagen, dass das ist komisch, kindisch und einfach, aber Gott kann nicht lügen. Das ist, was Gott nicht kann. Gott ist nicht wie die 200, die dich tagtäglich belügen und anschwindeln. Weißt du, er ordnet deine Schritte. Das ist, wie Gott einen verändert, Stück für Stück. Selbst wenn ich fast falsch mache und so weiter, Dinge verdrehe oder falsch verstehe und so weiter, oder Dinge unsachgemäß behandle, er macht es wieder gut. Das ist der Herr Jesus. Denk an diesen Markus, plötzlich petscht er das Ohr dran und sagt, komm, Petrus, du hast nicht aufgepasst wieder. Hast über die Stränge gehauen. Gott lässt dich nicht fallen. Er gibt dich nicht auf. Und er macht wieder alles gut in deinem Leben. Er öffnet die Türen. Und so ist, wie Gott arbeitet. Und plötzlich unglaubliche Sachen passieren in deinem Leben, dass du sagst, ich kann es nicht fassen. Es ist wie im Schlaraffenland. Es passiert so alles automatisch. Der Wille Gottes geschieht. Du musst den Willen Gottes nicht tun. Du musst nur bereit sein. Herr, dein Wille geschehe. Hör's gut zu. Ein Amerikaner verkaufte Käse auf den Straßen von Chicago. Da habe ich eine Geschichte gelesen. Ob es wahr ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es wahr ist. Und so weiter. Und dann ist er gescheitert wieder. Hat das nichts gebracht, dieses Käse da, so Sandwich-Mensch, da durch die Straßen zu laufen. Eines Tages kam ein christlicher Freund vorbei. Und dann fragte dieser christliche Freund diesen Verkäufer, Käseverkäufer, ja, wie steht Gott bei dir? Welchen Rang hat Gott in deinem Leben? Welchen Platz hat Gott in deinem Leben? Und so weiter. Und welchen Platz hat Gott in deinem Geschäftsleben? Setze Gott an erster Stelle, hat dieser christliche Freund gesagt. Was du tust und du wirst ganz andere Ergebnisse erzielen. Setz Gott an erster Stelle. Und das hat er angefangen. Von Tag an, als er das anfing, Gott an erster Stelle, zuerst mal mit Gott gesprochen, den Tag mit Gott begonnen. Wenn du den Tag mit Gott beginnst, dann hast du den ganzen Tag schon in der Hand, hast den Herrn geschaut und dann kannst du am Abend sagen, Gute Nacht, lieber Heiland. Und dann wieder, Guten Morgen, Heiliger Geist. So, das hat er gemacht und hat angefangen, Gott an erster Stelle zu setzen in jeder Beziehung seines Lebens und hat dort in Amerika das größte Käse-Imperium der Welt aufgebaut. Verstehst du? Aber zuerst einmal muss er anfangen, als ja, Gott an erster Stelle zu setzen. Setz Gott an erster Stelle in deinem Geschäft, in deinem Gebetsleben, in deiner Familie, was es auch immer sein mag. Das Wichtigste zuerst. Das Wichtigste zuerst. Jesus sagt, sorg nicht, ordne deine Prioritäten richtig und Gott wird sich um dich kümmern. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Wie verändert Gott? Wie macht er das? Wie sind die Dinge, was dir wichtig sind? Und wirklich wichtig ist, atmen, schlafen, so wie ich gestern. Ich habe gestern Gottesdienst verschlafen. Kann ich das vorstellen? Ich war so selig, so in Gott. Ich habe noch über eine Stunde Zeit gehabt, bevor ich zur Versammlung weg war. Aber da habe ich mich hingelegt und ich habe alles vergessen. Und dann wache ich auf, dann klingelt bei mir das Telefon und Winfried ruft an und sagt, Johannes, was ist los? Bist du gestorben? Was machst du? Ich habe gesagt, was ist da los eigentlich? Ich war erstaunt. Ja, aber das ist das Wichtigste. Atmen, schlafen, essen, trinken. Ja. Und den Rest, der Rest ist nur Routine. Verstehst du nebenbei? Und deshalb, Gott sorgt für dich. Wie Gott unser Leben verändert, das ist meine Frage. Zuerst mal setz Gott an erster Stelle deine Finanzen. Gib den Zehnten, Malachi Kapitel 3, studieren das. Weißt du, viele Christen sind Diebe, weil sie Gott bestehlen. Das, was dem Herrn gehört, geben sie nicht Gott. Und durch diese Predigten hier möchte ich nur ermutigen, gib Gott das, was Gott gehört und er wird dir das tägliche Brot geben. Und zwar für jeden Tag, wie du es brauchst. Nicht für morgen und übermorgen, sondern täglich. Das, was du Gott gibst, das bekommst du als Feedback zurück, als Gottes Segen. Ich denke nur an diese Aussätzigen, der eine hat Gott gedankt. Gott gibt dir. Und du bist gesegnet. Fang an, den Zehnten zu geben. Du musst es nicht. Zehnte ist eine freiwillige Sache. Keiner wird gezwungen. Du musst. Nein. Wenn du es musst, dann ist es Zwang. Gott gibt dir. Wenn du gibst, das, was du hast, er gibt dir mehr Wissen, mehr Reife, mehr Wachstum, mehr Stärke. Fang an zu geben. Danke Gott. Fang an Gott zu danken. Das ist das erste in deinem Leben. Schau nach vorne. Und denk nicht so viel an deine Rückschläge und dein Versagen. Gott sagt, schau nach vorne. Nicht nach diesen Blechschern und diese Kratzer oder diese Karambolagen. Zurückschauen ist ein Fluch. In aller Liebe. Lots Frau. Gott hat gesagt, flieht, rettet eure Seelen aus Sodom und Gomorra. Schau nicht zurück. Und was macht diese Frau? Oh, Sodom geht unter. Und sie wurde zur Salzsäule. So viele Christen sind erstarrt, weil sie zu viel zurückschauen. Ahnenforschung und was weiß ich, was sie sonst noch machen. Oder wo kommt das her? Also wenn dir was schmeckt, dann isst und so weiter. Schau zu, dass du nicht erstickst. Aber sonst genieße. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Oh, das ist von der Freibank. Damals vom Götzentempel. So viele Christen sehen aus wie Vogelscheuchen am Schluss. Weil sie ständig da immer aufpassen. Weißt, Gott will dich verändern. Schau nach vorne. Wie beim Autofahren. Dein Dasein ist nicht sinnlos. Gott hat einen Plan, warum du hier bist, warum das passiert, was passieren sollte. Gott will dein Leben verändern. Du musst es nur erlauben und zulassen. Gott will etwas Neues in dir schaffen. Gott will dein Leben neu begründen, dir ein Fundament geben. Das Einzige, der dich wirklich verändern kann, ist Gott selbst. Alle anderen, und bitte hör mir gut zu, alle anderen, einschließlich Pastoren, Seelsorger und so weiter, sind alles nur Stümper. Verstehst du? Der Einzige, der dich wirklich verändern kann, das ist der liebe Gott und der Heilige Geist und Jesus Christus. Wenn du ihn schaust, deshalb sagt die Bibel, lass uns wegschauen und lass uns aufsehen auf Jesus. Die Menschen sind nur Diener Gottes, Werkzeuge Gottes. Gott will dein Leben verändern. Deshalb erlaubt er so viel in deinem Leben. Er ist dieser Gärtner mit dem Winzermesser, der das wegschneidet und sagt, das kommt weg und das kommt weg. Er sagt dir, was schon alles weg muss, damit dein Leben fruchtbar und erfolgreich ist. Die ganzen Weltverbesserer höhlen dich nur aus, nehmen dich nur aus. Dein Leben braucht neue Inhalte. Das ist, was Gott gibt. Gott gibt den Heiligen Geist, die Fülle seines Geistes, seinen Segen. Finde deine Eigenpersönlichkeit. Finde dein Leben, unser Leben. Nimm dein Leben an, wichtig. Ich lebe, sagt Jesus. Und ihr sollt auch leben, genauso wie ich lebe. Viele haben sich selbst verloren, sich selbst verirrt und sich selbst entfremdet. Sie tun nicht mehr das, was sie tun sollten. Sie werden fremd gesteuert, von wem auch immer. Und das sagst du, das ist Veränderung. Nein, du bist nur fremd gesteuert. Ich habe lange Zeit, habe sehr lange, viele Jahre Albert Schweitzer verehrt und seine Bücher gelesen, eigentlich fast alle seine Bücher gelesen. Ich glaube, ich habe noch eine ganze Menge Albert Schweitzer Bücher bei mir zu Hause. Albert Schweitzer begann seinen Lebenslauf und sein Studium als Musiker und Theologe. Er hat auf beiden Gebieten einen großen Rang errungen. Aber mit 30 war er so unglücklich. Er hat dann noch Medizin studiert, mit 30. Und wurde zum Doktor Med. Und so weiter. Und auch hier hat er keine richtige, vernünftige Arbeitsstelle bekommen. Und hat er sich dann nach Afrika gemeldet. Nach Lambarene. Und ging nach Afrika. Und dort blieb er bis zum Rest seines Lebens. In Afrika. Dort hat er tolle Missionsarbeit angefangen. Sehr viel geforscht und entdeckt als Naturwissenschaftler. Albert Schweitzer. Und was macht der Albert Schweitzer so ungewöhnlich? Er hatte so einen starken Drang. Ich will schöpferisch sein. Ich will nicht nur irgendwo da Beerdigungslieder spielen. Und Weihnachten, Ostern da Leute in ein Konzert einladen. Nein, ich möchte schöpferisch sein. Und dein Wunsch sollte auch werden. Herr, ich will schöpferisch sein. Das, was du in mein Leben hineingelegt hast. Kreativ sein. Und das hat ja natürlich jeder Mensch das in sich. Wie der Albert Schweitzer. In jedem Menschen steckt ein Künstler. Aber du bist verkümmert. Wann hast du zum letzten Mal so ein Bild gemalt? Wann hast du mal Musik gemacht? Wann hast du mal ein Gedicht geschrieben? In jedem Menschen steckt ein Künstler, ein Schriftsteller. Die wichtigsten Menschen, die vergammeln, die lassen sich berieseln vom Fernseher. Gott segne den Fernseher. Ist okay, da brauchst du nicht mal im Wald gehen. Aber versteht, aber ist das wirklich alles? Du erlebst so viel, wenn du im Wald bist, dann hörst du das, was der Fotograf nicht in der Kamera fangen konnte. Für die Vögel, das Rauschen des Windes. Schweitzer gestaltet sein Leben selbst. Er ließ sein Leben nicht von anderen Gestalten bestimmen. Und er weckte diese ganz neuen Gefühle. Ich möchte Arzt werden. Ich gehe nach Afrika. Und Albert Schweitzer war sein Leben lang wissbegierig. Wenn du aufhörst, wissbegierig zu sein, kannst du dich beerdigen lassen. Ich mache die Beerdigung dann nachher. In aller Liebe. Nein, sei neugierig. Was habe ich noch vor mir? Was kann ich noch erleben? Nicht die Laufbahn als Musiker und nicht die Laufbahn als Theologe. Anderen Menschen helfen, Medikamente entdecken. Er wusste, hier gibt's noch mehr. Ich kann noch mehr in meinem Leben. Es reicht ihm nicht aus, mit dem sich abzugeben, was ich erreicht habe. Und das ist das große Problem. Viele Menschen geben sich mit dem zufrieden, was sie erreicht haben. Er ging weiter, vertiefte sein Wissen, erforschte und er hat etwas festgestellt. Nach 7 Jahren hat er den ersten Krebstoten in Lambarene. Und dann fragte er sich, Warum ist der Mann gestorben an Krebs? Die Afrikaner kennen keinen Krebs. Und dann hat er gesagt, was ist neu in Afrika? Was ist neu in Afrika? Und dann hat er festgestellt, Konservendosen. Dieses Blei und so weiter, wie damals die Konserven bearbeitet wurden. Ja, seitdem die Konservendosen hier sind, seitdem haben wir den ersten Krebstoten. Er wollte nicht ein langweiliges Leben, sondern er wollte weitergehen. Er wollte aus seinem Leben was machen. Und sein Leben war oft in Lebensgefahr. Ja, oft. Die Tatsache ist, dass Schweizer in ein fremdes Land ging, was ganz Neues unternahm, und er war mutig. Weißt du, Gott will dein Leben verändern. Du musst mutig werden. Und Gott gab uns den Geist der Kühnheit, des Mutes und der Besonnenheit. Dass wir was Neues wagen. Die Apostel sind in neue Länder gegangen. Die wollen es nicht, die haben es abgeschüttelt, ihren Staub, und sind weitergezogen. Wenn heute so viele Menschen Leere und Sinnlosigkeit in ihrem Leben fühlen und stöhnen, oh, mein Leben hat keinen Sinn. Ich würde dir gerne einen Watschen geben, aber das tue ich nicht. Das muss, verstehst du, aber eigentlich sagt, wach auf, tu etwas, unternimm. Wandere aus, stöhne nicht so. Gib deinem Leben einen Inhalt. Rechne mit Gott. Weißt du, du hast ein großes Bedürfnis in deinem Leben nach Sicherheit, alles abgesichert. Vergiss es. Was ist heute sicher? Gar nichts. Aber Menschen, die wie Albert Schweitzer, sie haben Unternehmungsgeist. Sie haben alles auf dem Spiel gesetzt. Sie haben Tabus gebrochen. Ja, Christen müssen auch Tabus brechen. Angst. So viele haben Angst vor Risiko. Lies mal die Biografien von Schweitzer. Er hatte Ideale gehabt. Ich möchte Gott dienen. Ich möchte den Menschen dienen. Ich möchte den Menschen helfen. Du solltest lernen, mit deinen Zielen dich selbst zu identifizieren. Jesus, ich möchte so sein wie Jesus, er ist das Original Gottes. Und du wirst plötzlich merken, ich gehe über meine Grenzen hinaus. Ich wachse. Jemand hat mir so ein Buch geschenkt, Vater und Sohn. So früher, wo Zeichnungen sind und Zeichnungen drin waren, Vater und Sohn. Und der Vater hat seinen Buben, also bei seinem Geburtstag, hat er vom Baum gestellt und hat einen Nagel reingeklopft. Und damit er nächstes weiß, wie groß der ist, so und so weiter, seine Größe. Und ein Jahr später, der Nagel ist immer noch in der Wand, im Baum. Und der Junge stellt sich hin, er wollte es wissen, wie groß er ist. Dann merkt er, der Baum ist gewachsen und schreit, Papa, ich schrumpfe! Verstehst du? Papa, ich schrumpfe. Der Baum ist gewachsen, aber der ist stehen geblieben. Oder er ist nicht gewachsen in diesem Jahr. Papa, ich schrumpfe. Wenn du nicht wächst, schrumpfst du. Die Welt geht weiter. Das Leben geht weiter. Das Reich Gottes geht weiter. Alles geht weiter. Weißt du, es ist neuer Frühling, da wacht alles draußen auf. Weißt du, du musst raus aus dieser frommen Erstarrung. Gott will dich verändern. Du sollst da rauskommen und find heraus, wie kann ich wachsen. Ich habe oft gefragt, wusste ich nicht zuerst, in Schwarzwald, da wurden Wälder abgeholzt und da haben sie immer wieder so ein paar Bäume stehen gelassen und dann wieder neu angepflanzt. Und ich habe gedacht, warum diese Bäume sind auch hoch und auch groß und die haben sie stehen gelassen. Und dann hat mir ein Förster erzählt, wir lassen diese Bäume bewusst stehen, damit die kleinen Bäumchen hochgucken müssen. So groß könnt ihr auch werden. Lies Biografien, lies nicht nur Krimis und Märchen und sonst was. Lies auch mal Biografien, wie Menschen, wo sie was geschafft haben, wo sie was gemacht haben. Das kannst du, was der konnte, kannst auch du. So will Gott dich verändern, durch Vorbilder, die schon vielleicht längst tot sind. Wer selbst nichts unternimmt, der wird auch nichts erreichen. Ich will auch so groß werden wie dieser große Baum hier in meiner Nachbarschaft. Das Wunder liegt in einem selbst. Wachstum liegt in einem selbst. Viele suchen ihre Lösungen bei außergewöhnlichen Leuten, einflussreichen Persönlichkeiten. Aber da suchst du es vergeblich. Weißt du, such in dir selbst. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Fang an, zuerst mal Jesus in dir groß zu sehen. Oh, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Mit meinem Gott nehme ich den Riesen, packe ich ihn. Mit meinem Gott. Gesunde Menschen schauen auf gesunde Werte, auf die inneren Werte. Gesunde Menschen schauen auf Gesundheit, nicht auf Krankheit. Oh, der Doktor hat gesagt, das werde ich, es ist, ich bin unheilbar. Der sollte dich vielleicht öfters unheilbar sagen, damit du endlich mal gesund wirst. Dass du Angst bekommst, oh, jetzt werde ich bald sterben. Weißt du, zu unserem Leben gehören Durststrecken und Wüstenstrecken. Zu unserem Leben gehört Leere. All das gehört dazu. Aber Gott hat mich reingeführt und Gott führt mich auch raus aus der ganzen Situation. Und es gibt auch viele unerfüllte Perioden in unserem Leben. Das sind einfach Bewährungsproben. Prüfungen, die muss ich durchmachen. Und wir merken, ich bin auch nur ein Mensch. Und wir sollten aufhören, immer den Herrgott zu spielen. Immer. Lass uns runterkommen. Lass uns demütig sein. Und ich wünsche, weißt du, ich wünsche, dass wir wieder zu uns selbst kommen, wieder Menschen werden. Und einfach unser Leben so sehen, wie Gott unser Leben sieht. Und ich sage, die Wirklichkeit ist grausam. Wenn du die Wirklichkeit anguckst, die ist grausam. Aber wir müssen hier durch. Durch diesen Engpass. Durch diese Schlucht. Oder was auch immer ist. Diesen Weg kann niemand mit uns gehen. Da muss ich selber durch. Weißt du, wir müssen damit fertig werden. Selbst die Lösung finden. Durch diese Dinge. Und halte dich nicht an Klischees. Weißt du, da erzählt man vom Himmel. Nein, du solltest auch herausfinden, wie komme ich in den Himmel? Wie erreiche ich das Ziel? Wie erreiche ich das? Diese Klischees. Ich bin manchmal schockiert, wenn ich so Leute höre, was sie sich für Programme einreden, sich einbilden und so weiter. Sie suchen nach neuen Wegen. Alles, was du brauchst, ist in dir durch den Heiligen Geist hineingelegt. Du musst es nur noch freisetzen. Freisetzen. Gott will dein Leben verändern. Weißt du, du stehst vielleicht vor einem Nichts und alles auf dieser Welt hat mit einem Nichts angefangen. Nothing. Nichts. Oh, hier nichts, hier nichts. Aus Nichts schuf Gott Himmel und Erde. Verstehst du? Das war. Ich denke noch an meine Eltern. Wir sind aus der Sowjetunion damals ausgewandert mit 2 Koffern. Wir wussten nicht, wie es hier weitergeht. 10 Personen. Wir kamen als arme Bürger hierher. Mit 2 Koffern. Aber ich bewundere den Mut von meinem Vater. Dass er gesagt hat, wir fangen hier neu an. Und er hat ganz radikal angefangen. Er hat gesagt, wir sind jetzt in Deutschland und wir sprechen hier Deutsch. Und wir mussten alle Deutsch lernen. Ja. Der Teufel versucht uns immer wieder aufzuhalten. Das könnte nicht. Und der Teufel ist so falscher Propagandist. Was haben wir an Briefen bekommen? Und die Briefe, die wir vom Westen bekamen, die waren alle gefälscht. Durch die Geheimdienste. Kommt, ja, bleibt in Russland. Russland ist ein so großes Land und kann kaum seine Bevölkerung ernähren. Hier 80 Millionen Bürger, Deutsche, die schlagen sich tot, fressen sich gegenseitig auf. Meine Mutter hat Nervenzusammenbruch bekommen. Wir wollen nicht nach Deutschland. Machen wir noch rückgängig. Aber es gab kein Zurück mehr. Wir mussten. Wir haben unsere Pässe abgegeben. Und wir waren jetzt staatenlos plötzlich und wir mussten raus. Das Leben kennt keinen Rückwärtsgang. Es geht nicht zurück. Wir mussten. Und dann fahren wir von Minsk bis Brest-Litovsk. Dann kommen die Journalisten da aus Moskau von irgendeiner Tagung und die fotografieren und machen Bilder. Und was weiß ich, Polacken. Wir sind die Polacken. Aber bis wir in Westdeutschland waren oder durch die DDR durchfuhren, dass wir nicht in Polackenland stehen geblieben sind. Ja, du musst dich manchmal beschimpfen lassen. Auch das. Und wir waren tapfer. Wir haben nicht gut, dass wir nichts verstanden haben. Das war das. Meine Eltern haben verstanden. Die konnten ja Deutsch. So. Wir gehen durch die Hölle. Durch das antichristliche Reich. Wir gehen durch die Gottlosen hindurch. Wir gehen. Und wir geben uns nicht auf. Das ist, wie Gott uns verändert. Das Negative ist da. Schmeiß es über Bord. Vergiss es. Wie erreicht man etwas im Leben? Ganz kurz noch nur ein paar Sekunden, ein paar Augenblicke. Das Leben ist oft voll von unerfüllten Wünschen, unerreichten Zielen, unerledigten Aufgaben. Da bleibt so viel liegen, so viele verpasste Gelegenheiten. Du musst nicht alles machen. Ja, du musst nicht alles erledigen. Lass, auch wenn es liegen bleibt, jemand anders macht dann nachher weiter. Wir müssen lernen, loszulassen, abzugeben. Wie bei einem richtigen Fußballspiel. Je mehr man abgibt, verstehst du, desto schneller kann man Tore schießen. Abgeben, loslassen. Du bist schon froh, du hast schon was erreicht und denkst jetzt, oh Halleluja. Nein, gib's los und du kriegst was Neues wieder. Wirst wieder neu gebraucht, wieder neu eingesetzt. Gott verändert uns ganz schnell noch durch Schwierigkeiten. Wir wollen den Segen haben. Oh Herr, segne mich, segne mich, segne mich. Denk an Jakob, den Schwindler da. Der betrügt seinen blinden Vater, Lux, seinem Bruder, den Segen ab. Er will gesegnet werden. Er weiß gar nicht, was Segen ist. Die meisten Leute wissen nicht, was Segen ist. Weißt du, der hat sich den Segen jetzt ergattert. Wie auch immer. Auf krumme Tour. Und jetzt muss er zum Laban gehen. 21 Jahre. Und dort arbeitet er. Dort wird er zuerst mal selber betrogen. Morgens wacht er auf. In der Hochzeitsnacht ist die falsche Frau im Bett. Und so geht es jetzt laufend. Verstehst? Und jetzt muss er nochmal 7 Jahre für die Rahel dienen. Nochmal 7. Und jetzt für seinen Besitz und so weiter. Noch 7 Jahre. Und als Jakob zurückgeht und Esau begegnet und den wirklichen Segen Gottes bekommt. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Kriegt er so einen Klaps vom lieben Gott auf dem Hintern. Und plötzlich humpelt er. Das ist der Segen. Plötzlich ist er nicht mehr derselbe. Und dann sagt er, als der Esau sagt, komm, ich will dich begleiten, ich will mit dir gehen, ich will dich beschützen. Dann sagt er, nein, ich muss auf die kleinen Babys achten, auf die Lämmer und so weiter, auf die Mütter. Du, er ist nicht mehr der Treiber. Er ist verändert worden durch einen Klaps. Und wir kriegen alle so einen Klaps von dem lieben Gott, was es auch immer ist. Wir verdanken Jesus so viel, verstehst du, dass er uns ans Ziel bringt, dass er an uns arbeitet. Wir verdanken Gott so viel. Römer Kapitel 5 noch ganz schnell. Wir verdanken Jesus unsere ganze Erneuerung, unsere ganze Wiederherstellung durch Angriffe, durch Verachtung, durch Kämpfe, durch Niederlagen. Wir verdanken unheimlich viel. Der Herr führt nicht nur, sei gesegnet, mein Kind. Du weißt, du wärst kein Christ geworden, wenn du diese Dinge nicht gehabt hättest. Weißt du, man lässt sich auf Gott ein. Man lässt sich auf Jesus ein. Ich sag euch eines und ich sag nochmal euch eines. Mutter Maria, und das ist Advent. Mutter Maria hat sich auf Jesus eingelassen. Und sie hatte keine Ahnung gehabt, auf was sie sich eingelassen hat. Ihr Verlobter will sie verlassen. Sie hat überhaupt nichts. Jetzt muss sie nach Bethlehem fliehen. Und so weiter. Uns und der Welt wäre viel erspart geblieben. Hör mir gut zu. Wäre Jesus nicht geboren. Aber sie hat sich auf Jesus eingelassen. Sie musste nach Ägypten fliehen. Ja, sie hat Jesus angenommen und sie hat alles Gott überlassen. Sie hat alles Gott überlassen. Und ich sage, Brüder und Schwestern, wenn wir Jesus annehmen, für uns beginnt das Abenteuer. Das Abenteuer des Glaubens. Da kommt alles durcheinander. Da stimmt nichts mehr. Bei der Maria hat nichts mehr gestimmt. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Verstehst du? Nichts mehr gestimmt. Aber da begann die Führung Gottes in ihrem Leben. Die Fürsorge. Wenn du dich auf Jesus einlässt, die Isolation kommt. Keiner will mehr mit dir was zu tun haben. Komm, du hast die Pest. Aber du verdankst Jesus dein Leben. Was wäre Maria ohne Jesus? So, Christus kam und hat uns errettet aus der Nacht und Finsternis. Aber da ist so viel durcheinander gekommen. Plötzlich musst du fliehen. Und wie viele Christen sind all die Jahrhunderte hindurch geflohen, wegen ihres Glaubens an Jesus Christus, weil sie nicht der Kirche zu allem Ja und Amen gesagt haben. Jesus, er hat sich entäußert. Aber hat Maria Hunger gehabt? Wenn ich so die Bilder von Maria sehe, ist sie gut ernährt. Und hat noch Söhne und Töchter gehabt, so steht in der Bibel. Weißt du, ihr ging es nicht schlecht, aber sie hat sich auf Jesus eingelassen. Und bitte überleg dir sehr gut, willst du dich auf Jesus einlassen? Willst du ihn aufnehmen? Und meine Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und das ist ganz was anderes als nur religiös sein. Das ist total was ganz anderes als nur, ja, fromm zu sein. Ich bin evangelisch, katholisch und was weiß ich. Das ist gar nicht gefragt. Bist du ein Christ? Ist Christus in dir oder bist du ein Etikettenschwindler? Gott möge uns segnen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Kämpfe schickst, Arbeit gibst, Probleme gibst, Schwierigkeiten gibst, Segnungen gibst, was auch immer ist. Das Leben ist so bunt, so farbig, so verschiedenartig. Herr, ich danke dir für das, was wir durch dich erleben dürfen, durch Jesus Christus, er ist das Prototyp Gottes, er ist das Modell des Himmels, er ist, und wir sollen zu der einerlei Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, was auch das immer sein mag, zum vollen Mannesalter in Christus. Ich danke dir, Vater, dass du an meiner Seele arbeitest, an meinem Geist arbeitest, und wenn du meine Seele und ganz meinen Leib bearbeitest und richtig gestaltest, dann wird auch der Körper auch Nutzen davon bekommen. Ich danke dir, Vater, in Jesus Christus für all die wunderbaren Segnungen, die wir durch den Heiligen Geist, durch die Predigt, durch das Wort Gottes, durch die Umstände, durch jede Situation bekommen. Und unser Leben, Heiland, hilf, dass meine Brüder und Schwestern erkennen, unser Leben geht weiter. Geht weiter, wir bleiben nicht stehen. Wir bleiben nicht bei den Verlusten, Niederlagen, Pannen und Pleiten. Nein, unser Leben geht weiter. Danke, Herr Jesus. Amen.